Ich bete noch, bevor ich loslege. Vater, du bist Schöpfer. Jesus, du bist König. Und Geist Gottes, du bist hier, um uns all das bewusst zu machen. Und ich bete, dass du uns wirklich hilfst zu verstehen, dass du uns zu mehr berufst, Vater im Himmel, dass wir berufen sind, als Söhne und als Töchter des höchsten Gottes zu leben, des Schöpfers zu leben, der das Leben sich ausgedacht hat und der aus toter Materie was Wunderschönes kreiert hat. Ich bete, dass du unser Vertrauen darauf stärkst, dass du uns dabei helfen möchtest, dieses Leben zu entdecken, dieses Meer zu entdecken, unsere Berufung zu entdecken, die Fülle in dir zu entdecken, denn die ist in dir. Und das auch zu entdecken und zu glauben, dass du uns gerne gibst, dass du großzügig gibst. Und so bete ich, Herr, dass du die Predigt gebrauchst, durch die Predigt redest und zeigst, was dieses Meer heute ist, was heute dran ist, an Meer zu nehmen von dir. Amen. Für Juden und für Christen sind Worte wichtig. Am Anfang, wenn du die Bibel liest, da steht da, dass Gott durch sein Wort geschaffen hat. Gott sprach und etwas wurde. Etwas kam in Bewegung. Wenn Gott spricht, geschieht etwas. Ordnung kommt ins Chaos. Leben kommt in tote Materie. Gott segnet mit seinen Worten, durch seine Worte. Und auch dann passiert was. Wenn Gott spricht, passiert immer etwas. Bewegt etwas, wenn Gott redet. Und das gilt auch für Jesus. Wenn er die Evangelien liest und Jesus spricht zu einem Menschen, er spricht zu einem Baum, da passiert was. Da bewegt sich was. Oder es bewegt sich da nichts mehr. Und davon, dass Gottes Worte Kraft haben, spricht die Bibel an vielen Stellen. Und was man auch lesen kann, ganz am Anfang, ist, dass du als Ebenbild Gottes geschaffen worden bist. Gott sagt, die Dreieinigkeit, wir machen Menschen als Ebenbild. Und diese Ebenbildschaft bedeutet auch, dass deine Worte Kraft haben, dass du mit deinen Worten etwas bewegst, dass du deine Worte gebrauchen kannst zu etwas Positivem oder auch zu etwas Negativem. Wir alle können Menschen aufbauen. Wir können sie trösten, wir können sie ermutigen, wir können ihnen Wert zusprechen, Würde zusprechen, Liebe zusprechen. Und wenn er das tut, dann blüht etwas auf in den Menschen, so wie diese Kirsche hier vorne blüht. Wir können sie an Glaubenswahrheiten erinnern, können sagen, Mensch, Jesus hat das gesagt, halt das fest. Das gilt auch für dich. Und dann kriegen Menschen Hoffnung, so wie der Paulus das bei den Timotheus macht. Und ich habe euch mal was aufgemalt hier. Ich habe mir echt viel Zeit genommen. Und ich finde, dass mir gut gelungen ist. Wir können Brücken bauen. Wir können Brücken bauen, ihr könnt Brücken bauen oder wir können Mauern bauen. Oder Gräben ausheben. Wenn wir unsere Worte zu etwas gebrauchen, was nicht das Leben fördert, wenn wir unsere Worte dazu gebrauchen, etwas kaputt zu machen, abzugrenzen, jemanden auf Abstand zu halten, Hass und Gewalt verbreiten. Statt Glaube und Hoffnung. Oder Glauben auch zerstören. Es gibt so einen Vers in den Sprichworten, da heißt es, eine freundliche Antwort vertreibt den Zorn, aber ein kränkendes Wort lässt ihn aufflammen. Und wir sind uns oft nicht bewusst, was unsere Worte auslösen können. Ich bin mir das nicht oft bewusst. Manchmal fällt es uns bei anderen auf, weil wir merken ja meistens schnell, was bei anderen nicht stimmt. Und mir ist es diese Woche wieder aufgefallen, ich glaube euch auch, als der amerikanische Präsident Trump mit folgender Nachricht bei Twitter für Aufregung sorgte, wo er sagte, mach dich bereit, Russland, denn die Raketen werden kommen, hübsch, neu und intelligent. Und hinter dieser Meldung, wenn man das liest, und seid ihr alle übelst gut informiert, hinter dieser Meldung steckt dann die berechtigte Sorge, nämlich um das, was gerade in Syrien passiert, was dieser Machthaber dort mit seinem Volk tut oder mit denen tut, wo er meint, die sind nicht auf seiner Seite. Aber ob ein Präsident und ein Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte einer anderen Atommacht per Twitter mal sowas schicken sollte, Darüber kann man zumindest geteilter Meinung sein. Zu groß ist einfach die Gefahr für Missverständnisse. Zu schnell entstehen Gräben oder Mauern, die sich ganz schwer nur wieder zuschütten lassen. Und vielleicht habt ihr innerlich den Kopf geschüttelt, wo ihr das gelesen habt, oder habt euch vielleicht sogar darüber aufgeregt, über diese scheinbare Unvernunft des mächtigsten Mannes der Welt. Aber ich muss euch sagen, die normalen Leute sind nicht besser. Ich bin nicht besser als er. Tausende von Schülern haben jeden Tag Angst, in unserem Land zur Schule zu gehen. Tausende von Schülern. Und das haben sie nicht, weil der Schulweg so gefährlich ist. Keine Ahnung, wegen Straßenverkehr oder wegen Heckenschützen. Und sie haben das auch nicht, weil sie die Rückgabe der letzten Mathearbeit befürchten. Sondern sie haben Angst, weil sie per WhatsApp oder per Facebook gemobbt und fertig gemacht werden. Das ist ein schönes Bild gefunden und es ist erschreckend, Leute, was man lesen kann. Ihr könnt das nicht lesen, da heißt es, habt ihr gesehen, was Jessica heute wieder anhatte? Das ging ja gar nicht. Ja, die ist sowieso dick und hässlich. Und das lesen unsere Kinder Tag für Tag auf ihren Handys. Solche Kommunikation in Gruppenchats und was weiß ich wo. Vielleicht nicht euer Kind, ich hoffe nicht euer Kind, aber tausende von Kindern lesen das und sie haben Angst und sie wenden sich an Selbsthilfegruppen, an Psychiater und sagen, Mensch, was soll ich denn machen? Ich traue mich nicht in die Schule. Die können mich alle nicht leiden. Der Paulus, der wusste um die Kraft der Worte und auch zu seiner Zeit gebrauchten Menschen Worte nicht immer nur für positive Dinge. Da haben sich die Menschen nicht wirklich verändert. Sie brauchten die Worte nicht nur, um einander Gutes zu sagen und im Glauben aufzubauen. Deswegen schreibt er an Timotheus, Timotheus, du musst die Leute erinnern, wie viel Kraft in ihren Worten steckt. Du musst die Leute daran erinnern, dass sie mit ihren Worten sorgsam umgehen sollen. Ich bin im 2. Timotheusbrief immer noch im Kapitel 2, wenn ihr mitlesen möchtet, dort ab Vers 14. Da schreibt er Folgendes. Rufe ihnen das ins Gedächtnis und beschwöre sie bei Gott, sich nicht um die Worte zu streiten. Das ist unnütz und es führt die Zuhörer nur ins Verderben. Bemühe dich darum, dich vor Gott zu bewähren als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit geradeaus verkündet. Dem gottlosen Geschwätz aber geh aus dem Weg. Denn solche Menschen geraten immer tiefer in die Gottlosigkeit und ihre Lehre wird um sich fressen wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören auch Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, die Auferstehung sei schon geschehen. So zerstören sie bei manchen den Glauben. Rufe ihnen das ins Gedächtnis und beschwöre sie bei Gott, sich nicht um die Worte zu streiten. Das ist unnütz und führt die Zuhörer nur ins Verderben. Paulus bezieht sich hier mit den Rufe ihnen das ins Gedächtnis auf das, was ich euch vorhin vorgelesen habe, wo es darum ging, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist und dass er Mensch und wahrer Gott zugleich ist. Das sollte Paulus den Leuten ins Gedächtnis rufen und sie gleichzeitig beschwören, sich nicht zu streiten. Und Paulus bezieht sich auf das, also ihr kennt das, dieses Glaubensbekenntnis. Jesus ist in diese Welt gekommen als Mensch, geboren von Maria. Er ist gezeugt durch den Heiligen Geist. Er wurde hingerichtet. Er wurde gekreuzigt und er ist wirklich gestorben. Er war wirklich tot. Er wurde ins Grab gelegt und nach 3 Tagen ist er auferstanden von den Toten und jetzt ist er beim Vater im Himmel. Jesus hat seinen Freunden versprochen, dass was mit mir passiert ist, das wird mit euch auch passieren. Ihr werdet auferstehen. Und diese Glaubenswahrheiten sollte Timotheus seiner Gemeinde ins Gedächtnis rufen. Denn es gab in Timotheus Gemeinde, so wie es überall, wenn Menschen zusammenkommen, gibt Leute, die glauben, das, was in der Bibel steht. Und es gibt Leute, die sagen, naja, das sehe ich ein bisschen anders. Und bei Timotheus gab es Menschen, die gesagt haben, die Auferstehung der Christen, die findet bereits während der Taufe statt. Also so eine geistliche Auferstehung, das ist die Auferstehung und es gibt keine körperliche Auferstehung. Das haben die verkündet, das haben die gesagt. Und Timotheus sollte sie daran erinnern, dass es aber eine körperliche Auferstehung gibt, weil Jesus das so versprochen hat, weil Jesus das gesagt hat. Jesus ist leiblich auferstanden, auch wir werden leiblich auferstehen. Und Timotheus sollte seine Gemeinde beschwören, also ist ja so ein Ding, ne? So eine Wahrheit hochzuhalten und gleichzeitig sagt er, streitet euch nicht darüber. Und ich neige dazu, wenn ich eine Wahrheit habe, dass ich sage, Mensch, das ist die Wahrheit, du musst sie auch glauben, das ist die Wahrheit, nicht das, was du glaubst, ist die Wahrheit. Und Paulus sagt, ja, halt die Wahrheit hoch, aber streite nicht darüber. Streite nicht darüber, warum? Weil nichts Gutes rauskommt, wenn ihr miteinander streitet. Du kannst den anderen deine Meinung nicht aufzwingen. Du kannst sein Herz nicht umkrempeln. Das geht nicht. In seinem ersten Brief an Timotheus, Kapitel 6, schreibt Paulus Folgendes. Wer sich nicht an die heilsamen Worte unseres Herrn Jesus Christus hält und die Lehre unseres Glaubens in den Wind schlägt, der nimmt nur sich selbst wichtig. Der weiß überhaupt nichts. Solche Leute sind aufgeblasen und zetteln spitzfindige Auseinandersetzungen und fruchtlose Streitgespräche an. So entstehen Neid, Zank, böses Gerede und gemeine Verdächtigungen. Ja, diese Leute sind wie von einer Seuche befallen. Es gibt Menschen, die haben immer recht. Und sie haben die Fähigkeit, auch schnell die Fehler und die Irrtümer der anderen zu sehen. Das zu sehen, was mit den anderen nicht stimmt oder was andere besser machen könnten. Oder besser sagen sollten. Richtiger sagen sollten. Und solche Menschen schaffen es weder, sich in den anderen hinein zu versetzen, zu überlegen, warum denkt denn der so, warum handelt denn der so, noch schaffen sie es wirklich, in sich selbst hineinzuhören. Und so haben sie kein Gefühl für die Situation, für die Gründe des anderen und kein Gefühl für ihre eigene Widersprüchlichkeit und Fehlerhaftigkeit, denn wir alle sind widersprüchlich und fehlerhaft. Beides, dieses Hineinversetzen in das, was der andere vielleicht denkt und warum er so denkt, und dieses Reflektieren, wieso denke ich so und bin ich 100% straight, oder vielleicht gibt es da vielleicht auch in mir Brüche, dieses könnte gnädig machen, wenn man das tun würde. Und ich entdecke öfter, als mir lieb ist, dass ich manchmal auch so ein Mensch bin. Ein Mensch, der sich lieber streitet, und sich selbst wichtig nimmt, als den anderen zu sehen. Deswegen die Frage, wie gehst du mit anderen Menschen um, die eine andere Meinung haben als du, die andere Wahrheiten vertreten als du? Wie denkst du und sprichst du über solche Menschen, wenn sie nicht da sind? Wie denkst du und sprichst du über Menschen, die sich anders verhalten als du? Und wie redest du generell über Menschen? Baust du Brücken oder baust du Mauern? Hebst du Gräben aus? Bringst du Menschen auseinander? Ich habe letztens einmal Jungschar gehabt, Kids Time in CVJM, und der Pastor, der das gemacht hat, hatte ein wundervolles Spiel. Vielleicht kennt ihr das. Das sah so aus. Und dazu gab es schöne Stäbe. Und dann gab es noch einen Würfel dazu. Und diese Stäbe musste man dann immer einführen, je nachdem, was man für eine Zahl gewürfelt hat. Und er hatte das mit einem ähnlichen Thema verknüpft, wie ich das jetzt mache. Und dieses Ballonspiel ist ein wunderschönes Bild für das, was passiert, was mit unseren Worten passiert, die wir sprechen, die wir jeden Tag benutzen. Und da könnt ihr vielleicht mal selber in euch hineinhorchen, wie es euch so geht. Vielleicht das, was ihr hört. Falsch gemacht. Arschloch. Loser. Nieder. Oder das, was ihr vielleicht gehört habt, wo ihr klein wart, das ist ja auch noch in eurem Herzen drin. Nichts kriegst du auf die Reihe. Oder das, was eure Kinder jeden Tag hören. Kann man unten was reinstecken. Vollpfosten. Ah. Niemand braucht dich. Heulsuse. Und es gibt Worte, die machen einfach was mit dir. Und wir müssen uns bewusst machen, dass jede Kritik, jede Beleidigung, jeder Sarkasmus, jede Herabsetzung Auswirkungen auf unser Herz haben. Deine Worte haben Kraft. Du bist Ebenbild Gottes und sie bewirken was, wenn du sie sprichst. Sie bewirken etwas. Fettklops, Lauch. Das schreiben eure Kinder, das lesen eure Kinder per WhatsApp. Und das macht was. Und ich weiß nicht, was ihr schreibt oder was ihr lest in euren E-Mails, in euren WhatsApp-Nachrichten. Aber Worte machen etwas. Jedes negatives Wort gräbt sich tief in das Herz ein. Und eure Kinder können unendlich viele ermutigende Worte hören. Es wird sie nicht verletzen. Aber es kann sein, dass dein negatives Wort irgendwann dazu führt, dass da was zerbricht. Und du weißt nie, an welcher Stelle du einen Menschen triffst, wie angespannt seine Situation ist, ob du derjenige bist, der das Wort spricht, wo es dann zerbricht. Deine Worte haben Kraft. Deine Worte haben Kraft. Die Bibel sagt, die Worte eines gedankenlosen Schwätzers verletzen wie Messerstiche und was ein weiser Mensch sagt, das heilt und belebt. Also die Frage, in welchem Ton sprichst du? Denk mal drüber nach, wie sprichst du jeden Tag mit den Menschen an deiner Seite, in deiner Familie, mit deinen Freunden, mit deinen Leuten auf Arbeit, wie sprichst du? Welcher Geist spricht aus dir? Bringen deine Worte Heilung und Leben? Baust du Brücken oder reißen deine Worte Gräben und drücken auf das Herz von anderen? Ich möchte mit euch kurz einen Break machen, einen kleinen Filmclip angucken, wo es ganz am Ende auch um Worte geht.
Ich wollte diesem Leistungsdruck entfliehen und ich wollte endlich zu Hause ankommen. Ich wollte in Ruhe gelassen werden. Und der einzige Ausweg, der mir zu dieser Zeit möglich schien, war eben der Selbstmord. Nachdem ich an Fasching 1976 in einem Benediktinerinnenkloster Jesus kennengelernt hatte, war er für mich ein Freund gewesen. Als ich dann eine Weile mit Gott unterwegs war, hatte ich mehr und mehr das Gefühl, dass ich mir seine Liebe auch verdienen müsste, ohne mir bewusst zu sein, dass das überhaupt nicht funktionieren kann. Je mehr ich mich auf diesen Weg begeben habe, zu leisten und Dinge für Gott zu tun, desto depressiver wurde ich auch. Die Depressionen waren einfach Ausdruck der Ängste davor, dass ich Gott nicht genügen könnte. Das führte schließlich dazu, dass ich nicht mehr leben wollte. Ich stand dann eines Nachts auf einer Brücke, von der ich mich stürzen wollte, sturzbetrunken, und hörte plötzlich eine Stimme in meinem Kopf und dachte, jetzt ist alles vorbei, jetzt bist du komplett verrückt geworden. Und diese Stimme sprach aber ganz ruhig zu mir und das ging so, ich bin dein Freund Gott, ich möchte nicht, dass du dein Leben fortschmeißt, denn ich habe noch viel mit dir vor. Und ich hatte danach circa 2 Tage lang so einen Lichtschacht in meinem ganzen dunklen, depressiven Denken. Und dieser Lichtschacht hat es mir ermöglicht, in eine psychotherapeutische Klinik zu fahren und bekam praktisch eine neue Lebenschance geschenkt. Der Wendepunkt in meiner Depression war eine Therapiesitzung mit einer Ärztin, die mir unvermittelt auf den Kopf zusagte, sie haben Angst vor Gott. Ich bin total explodiert. Und habe ihr gesagt, das ist überhaupt nicht wahr. Ich studiere Theologie, ich weiß genau Bescheid, Rechtfertigung alleine aus Glauben. Ich habe keine Angst vor Gott. Doch, sagte sie, Sie haben Angst vor Gott. Sie haben Angst davor, dass wenn Sie was falsch machen, dass Gott Sie dann in die Pfanne haut. Circa 2 Jahre lang bin ich durch die Gegend getigert und habe im Grunde genommen ausgetestet, ob Gott mich wirklich liebt. Ich habe gechantet, habe okkulte Sachen gemacht, habe Tarotkarten gelegt, ich habe Drogen genommen, habe viele Frauengeschichten gehabt und so. Und immer wieder ist es mir passiert, nachts um 3 auf der Tanzfläche, dass ich das Gefühl hatte, wieder eine Stimme in meinem Kopf zu hören, die sagte, ich hab dich lieb. Als ich nach ein paar Jahren wieder zurückkam, und in einen Gottesdienst ging, da hatte ich ein bisschen Angst davor, den Christen, die mich von früher kannten, zu begegnen. Und dann stand ich auch in diesem Gottesdienst direkt vor demjenigen, der für mich immer ein Inbegriff der Rechtschaffenheit und der Gerechtigkeit gewesen war. Und ich war gespannt, was er sagen würde. Ich wäre schon zufrieden gewesen, wenn er nicht den Elternspruch ausgepackt hätte. Na, habe ich es dir nicht immer gesagt. Und das war so der letzte Test meiner Rückkehr. Und so stand ich also vor ihm und er guckte mich nur an, nahm mich in den Arm und sagte, schön, dass du wieder da bist. Ich habe nie daran gezweifelt, dass du zurückkommst. Und dann schmolz ich in seinen Armen regelrecht dahin und von diesem Augenblick an habe ich nie wieder an Gottes bedingungsloser Liebe gezweifelt und der Möglichkeit, sie zu erfahren.
Da ist jemand, der erlebt ganz viel Schlechtes, ist auf dem Weg irgendwie zu Gott. Gott spricht zu ihm und am Ende macht er selber so einen Test, wo Worte darüber entscheiden, ob er in der Gemeinde bleibt oder nicht. Und Gott sei Dank kommt nicht dieser Elternspruch, ich habe es dir ja gleich gesagt, sondern es kommt dieser Spruch, schön, dass du wieder da bist. Und das ist ja das, was der Vater im Lukas 15 dem verlorenen Sohn sagt. Mensch, mein Sohn, es ist schön, dass du wieder da bist. Und ihr Lieben, welche Worte hättet ihr für so jemanden auf der Lippe, wenn der hier drin ist? Ich neige dazu, einen Elternspruch zu bringen. Aber dieses Schön, dass du wieder da bist, ich glaube, so sollte Gemeinde sein. Und deswegen, ihr Lieben, lasst uns drüber nachdenken, wie wir miteinander, wie wir übereinander reden und welche Worte wir denken und aussprechen. Denn unsere Worte haben Kraft. So sollte Gemeinde sein. So ist es aber nicht immer. Und ich habe noch so einen Vers hier. Denn das Gottlose, dem gottlosen Geschwätz aber gehe aus dem Weg, denn solche Menschen geraten immer tiefer in die Gottlosigkeit und ihre Lehre wird um sich fressen wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, die Auferstehung sei schon geschehen. So zerstören sie bei manchen den Glauben. Ich habe von Christen gehört, die nicht mehr zur Gemeinde gehen, weil sie gehört haben oder gelesen haben in Facebook, wie andere Christen übereinander, miteinander streiten, reden, lautstark. Und Krebs bedeutet, dass der Körper gegen sich ist, dass eigene Körperzellen den Körper kaputt machen. Und wenn wir Christen als Christen schlecht über andere Christen reden, dann ist der Leib gegen sich selbst. Und das ist Krebs. Der Leib ist gegen sich selbst und das kann eine Gemeinde kaputt machen. Also wie redest du über andere? Wie redest du über andere? Wie schreibst du über andere? Und wenn man mit Menschen unterwegs ist, dann gibt es Probleme. Das ist völlig klar. Das erlebt ihr in eurer Kindererziehung, das erlebt ihr in eurer Partnerschaft mit euren Freunden. Es gibt Probleme und es gibt Missverständnisse und es gibt Meinungsverschiedenheiten, weil jeder individuell ist. Und weil ich selbst ja prinzipiell immer Recht habe, ist die Versuchung groß, über die Fehler des anderen zu diskutieren, ihn und seine Meinung schlecht zu machen oder ihn oder ihr Schlechtes zu unterstellen. Und die modernen Medien machen es uns ja auch leichter. Wie gesagt, diese Probleme gab es ja schon zu Paulus Zeiten, aber wir haben halt WhatsApp. Und es geht so schnell und es ist so anonym. Du sitzt da in deiner Kammer, niemand sieht dich und du schreibst diese Worte rein, weil du echt frustriert bist. Du schreibst das rein und du postest das und gibst deine Gedanken ungefiltert weiter. Gedanken, die du niemals dem Gegenüber aussprechen würdest, wenn du ihr ins Gesicht gucken würdest. Du schreibst es. Und die Leute, die dich kennen, die fragen sich, hat sie das jetzt wirklich geschrieben? Echt? Und ganz schnell ist es so, dass etwas Unüberlegtes, Unwahres über einen Menschen gesagt wird. Und selten sind wir uns der Folgen bewusst. Und jetzt, was mir ganz wichtig ist, was ich mir auch so neu buchstabieren musste, eine Wiedergutmachung ist nur schwer möglich. Ich habe dazu eine Kurzgeschichte gefunden und die hängt mit dem Kissen zusammen, was ich bei meiner Tochter ausgeborgt habe. Da war ein Mann, der hatte schlecht über andere gesprochen und ihm war das bewusst geworden. Er hatte dort irgendwelchen Mist erzählt und er ging zu einem Rabbi und sagte, Rabbi, ich habe schlecht über jemand anders gesprochen. Kannst du mir einen Rat geben? Der Rabbi sagte zu ihm, pass auf, du hast hier ein Federkissen. Du nimmst das Federkissen und du gehst mit dem Federkissen durch die Stadt und du verteilst die Federn überall in der Stadt. Du schmeißt die überall, wo du bist, schmeißt du die Federn raus. Und er machte das
Und dann kam er zurück, war ganz stolz, er hat den Auftrag erfüllt, dann ging zum Rabbi und sagte, Rabbi, ich habe es gemacht, ich habe alle Federn verteilt. Und der Rabbi sagte zu ihm, jetzt gehst du los, nimmst das Kissen und sammelst alle Federn wieder ein. Er sagt, das geht doch gar nicht. Ihr Lieben, was wir gesprochen haben, das können wir nicht zurückholen. Was du geschrieben hast, das kannst du nicht zurückholen. Du kannst um Entschuldigung bitten, aber du kannst die Worte nicht zurückholen. Deine Worte haben Kraft. Deine Worte bleiben. Sie wirken nach, sie verselbstständigen sich. Und deshalb geh dem gottlosen Gespräch aus dem Weg. Widerstehe der Versuchung, andere in ein schlechtes Licht zu stellen. Dazu bist du nicht berufen. Dazu sind wir als Gemeinde nicht berufen. Brücken bauen. Schön, dass du wieder da bist. Leute, das ist unsere Berufung. Als Nachfolger von Jesus bist du berufen, Leben zu bringen, Liebe zuzusprechen. Bemühe dich, schreibt Paulus, bemühe dich darum, dich vor Gott zu bewähren als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit geradeaus verkündigt. Es gab früher, da kommt dieses Wort bewähren auch, wurde dieses Wort auch gebraucht, da gab es, hat man ja auch gebaut schon, ne? Und die Vorarbeiter haben, wenn sie Steine hatten, gab es Steine, die waren, das ist das gleiche Wort im Griechischen, das heißt Dokimos, die waren bewährt, die waren richtig gut, mit dem konnte man bauen, konnte man das Gebäude oder die Straße konnte man bauen. Dokimos, bewährt. Und dann gab es Steine, die kamen auch aus dem Steinbruch oder aus der Brennerei, die hat der Vorarbeiter sich angeguckt und hat gesagt, das geht nicht. Und da kam ein großes A drauf, einfach für Ad-Dokimus. Nicht brauchbar, nicht bewährt. Ja, man könnte, Ausschuss heißt das nicht, das heißt einfach nicht bewährt, aber, ne? Paulus sagt, bemühe dich darum, dich vor Gott zu bewähren als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht. Gute Steine. Also wir sollen uns bemühen, bewährte Arbeiter zu sein, gute Steine, mit denen Jesus seine Gemeinde bauen kann. Gute Steine, die Brücken zu Menschen und zu Gott bauen. Wie gelingt das? Ich habe fünf Kommunikationsregeln. Das erste ist, sprich als ein Ebenbild Gottes. Mach dir immer wieder bewusst, dass deine Worte Kraft besitzen. Du bist ein Ebenbild des Schöpfers. Und was, wenn du sprichst, dann passiert was, dann hat das Auswirkungen auf deine Kinder, auf die Leute in deiner Umgebung. Deine Worte haben Kraft. Und versuch immer wieder, mit deinen Worten Leben zu bringen, statt Verderben, aufzubauen, statt einzureißen. Gott gab dir die Verantwortung dazu als sein Ebenbild. Nutzt diese Verantwortung weise. Und dazu gehört auch, dass ihr die Verantwortung nehmt als Nachfolger von Jesus. Und wenn ihr merkt, es ist eine Lästerrunde bei Facebook, in einer Gruppe, wo ihr dabei seid, dass ihr sagt, stopp, das ist nicht gut, was er hier tut. Stopp. Hier, das passiert in solchen Runden. Nutzt, sprecht als Ebenbild Gottes. Das zweite ist, zu sehen, der andere, über den du redest, über den du denkst, über den du schreibst, ist auch ein Ebenbild Gottes. Und der andere, der dir vielleicht auch was Kritisches sagt, der ist es wert, dass du darüber nachdenkst, also kann auch sein, dass die Worte von Gott sind. Aber wichtiger ist dieser Gedanke, dass er ein Ebenbild Gottes ist und der Gottesdienst beginnt damit, dass wir unsere Menschen lieben und dass wir gut von diesen Ebenbildern Gottes reden, die ja Gott auch geschaffen hat. Ein dritter Punkt, sei schneller zum Hören als zum Reden. Das ist auch eine Typfrage, das gebe ich zu. Aber ihr Lieben, wenn euch jemand was sagt, dann hört erstmal zu. Versucht denjenigen zu verstehen, warum sagt er das. Und manchmal hilft es auch, eine Nacht über bestimmte Sachen zu schlafen, bevor man antwortet, sei schneller zum Hören als zum Reden. Und dann weise zu überlegen, was sage ich jetzt? Was sage ich? Denn ihr habt die Macht und die Kraft, auch so ungute Sachen zu unterbrechen. Ihr könnt dort reingehen. Und dann eine Ermutigung. Die Versuchung ist so groß und viele Sachen, ich habe vorhin mit der Sarah gesprochen, manche Sachen sind ja echt schön, was man über Facebook schnell klären kann. Aber es gibt viele Dinge, die könnt ihr über Facebook und über WhatsApp nicht klären. Deswegen kommuniziert in echt. Und wenn ihr das Gefühl habt, da ist irgendwas, das stößt euch auf, legt das Ding zur Seite, ruft denjenigen an und klärt das per Telefongespräch oder macht ein Treffen aus. Klärt das von Auge zu Auge. Kommuniziert in echt. Fragt, warum hast du das gesagt? Was bewegt dich da? Wieso sagst du das? Und das Letzte, bring Gnade und bring Wahrheit. Wenn ich sage, wir sollen weise mit unseren Worten umgehen, unsere Worte haben Kraft, meine ich damit nicht, dass alles flach gebügelt ist. Darum geht's nicht. Jesus war ganz klar in seinen Worten. Er konnte den Sünder ganz klar sagen, was Sünde ist. Und trotzdem haben die Leute, die zu ihm gekommen sind, dieses Gefühl gehabt, bei Jesus bin ich willkommen, egal wie ich komme. Und sie haben das ausgehalten, wenn Jesus ihnen die Wahrheit gesagt hat. Also es braucht beides. Jesus ist der Löwe und ist das Lamm. Er ist derjenige, der Sünde straft und das Konsequenzen hat. Und er ist auch das Lamm, was für die Schuld stirbt. Gnade und Wahrheit. Es bedeutet auch, dass man Worte nicht zu ernst nimmt, die andere zu dir sprechen. Manches kannst du einfach lernen, auch abperlen zu lassen. Du musst nicht alles an dich ranlassen, was so geschwätzt wird. Denk immer daran, das ist mir auch wichtig, dass ihr in jeder Situation Gott fragen könnt, was hilfreich ist. Ja, wenn du da schneller zum Hören bist als zum Reden, dann hast du Zeit und kannst innerlich beten und sagen, Mensch, was ist denn dran, Herr? Was ist denn dran? Okay, mehr möchte ich nicht sagen. Ihr habt genug Input. Ich finde das sehr eindrücklich. Ich finde die Federn sehr eindrücklich. Eure Worte haben Kraft. Und meine Herausforderung, meine Frage an dich ist, was ist dein Thema? Vielleicht, welchen Punkt willst du dir mitnehmen nach Hause, wo du sagst, okay, das darüber denke ich mal mehr nach. Im Umgang mit meinen Kindern, mit meinem Partner, mit meinen Kollegen, im Umgang im Internet. Nimm dir was. Jesus ist Löwe und er ist Lamm. Jesus baute die Brücke für uns zum Vater. Durch das, was er tat und durch das, was er sagte, baute er immer wieder Brücken. Und ich bete darum, dass ich selbst und dass wir als Gemeinde Brückenbauer sind. Brückenbauer werden. Christen, die Gräben zwischen anderen Menschen überwinden und zuschütten und sagen, Mensch, guck, lass uns mal überlegen, wie wir dort eine Brücke bauen können. Und Menschen, die es schaffen zu sagen, mein Freund, es gibt eine Brücke zum Herrn. Es gibt eine Brücke zu deinem Schöpfer und ich möchte gerne zeigen, wie das geht. Wie du dahin kommst. Wir sind zu mehr berufen. Du bist zu mehr berufen. Amen. Wir schließen den Gottesdienst mit einem Video ab. Löwe und Lamm. Und er nimmt das, um vielleicht innerlich auch nochmal das zu verarbeiten, zu verdauen und auch reinzuhören in euch, was für euch dran ist. Und danach möchte ich euch gerne noch den Segen Gottes oder um den Segen Gottes bitten.